Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen Hoch- und Vielbegabte, Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, hallo und da bin ich wieder und schön, dass du dabei bist. Und heute habe ich was ganz Wichtiges, mal was Persönliches mitgebracht von mir. Und zwar, warum ich die japanische Kultur so mag, so schätze und so versuche in mein Leben zu integrieren. Also Konnichiwa. Das hat damit angefangen, ich habe in meinem Leben, fühle ich schon immer, mich hingezogen zu zwei Kulturkreisen. Das ist Amerika, also Nordamerika, USA, die Vereinigten Staaten. Dort aber auch nicht nur der Wilde Westen, den ich sehr fühle, sondern aber auch die Natives. Also die Indianer, im Besonderen die Hopi, aber auch andere. Die Philosophien, da finde ich sehr, sehr viel für mein Leben. Das ist die eine Kulturecke, über die können wir mal einen anderen Tag sprechen. Und heute möchte ich über die zweite Seite von mir sprechen, die mich sehr erfüllt oder die ich in mir trage, in mir fühle. Das ist die japanische Kultur. Also Japan, Asien auch. Aber da mehr noch Japan ist irgendwie bei mir so ein, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe mich schon sehr früh für Samurai interessiert. Darüber, glaube ich, bin ich überhaupt zur japanischen Kultur nochmal gestoßen, zu der Philosophie und dem, was sie eigentlich bedeutet. Und ja, da wollte ich einfach mal kurz drüber quatschen, einen kleinen Podcast zu aufnehmen. Vielleicht findest du es auch spannend. Und ja, willkommen. Ne? Konbanwa. Ist ja jetzt Nachmittag. Also ich nehme es nachmittags auf hier abends. Ne? Deswegen, so. Also ja, was ist passiert mit mir, als ich mich mit der japanischen Kultur auseinandergesetzt habe? Also zum einen mag ich erstmal diese ganze Kaste oder diese ganze Geschichte mit den Samurais. Das hat mich immer unfassbar beeindruckt. Und zwar gar nicht, weil ich sonst wie kriegsgeil bin oder so ähnlich, sondern mich interessiert dieses Warrior-Mindset. Also eine Stärke zu haben, eine Stärke zu entwickeln und vor allen Dingen eine Disziplin zu entwickeln, eine persönliche Disziplin, die mir nämlich immer gefehlt hat und auch in Teilen immer noch fehlt, da nehme ich mich gar nicht aus, aber es hat einen unheimlich großen Reiz auf mich ausgeübt, wie diszipliniert diese Männer, diese Kämpfer ihr Leben leben und letzten Endes durchs Leben gehen, sich einer Sache komplett verschreiben, in der Sache eben der Kriegskunst, gleichzeitig aber in dieser Sache auch unfassbar viel Philosophisches, Schönes, Liebendes auch liegt, wenn man sich länger damit auseinandersetzt, wo es eben weit darüber hinausgeht, irgendwie plump nur Krieg zu führen, weil die meiste Zeit wurde ja gar kein Krieg geführt, die meiste Zeit wurde eben gelebt und vielleicht trainiert, aber auch dann gelebt, sehr bewusst, nach ganz tollen Philosophien, wie ich finde, die sehr auf den Menschen einzahlen und einen sehr kompletten, sehr starken Menschen machen, in meinen Augen, und auch eigentlich einen schönen Rahmen bieten, sich persönlich zu entwickeln, so würde ich es vielleicht nennen. Darüber hinaus hat mich einfach die Handwerkskunst unfassbar beeindruckt, von allem. Ich finde, ich hab auch mal Tischler gelernt. In der Zeit habe ich mich natürlich dann mit Holzverbindungen auseinandergesetzt, ohne Schrauben, ohne Nägel. Da ist man sofort, als erstes landet man da in Japan, weil die japanischen Tischler und Zimmerleute die Meister darin sind, Balken und Holz, verschiedene Holzverbindungen bei Balken herzustellen, aber auch bei Möbeln und. Wir Deutschen haben das auch. Wir kennen da vor allen Dingen die Zinken, also diese Schwalbenschwanzverbindung, dass Dinge gezinkt werden, meistens Bretter. Das wurde dann so ein bisschen angewendet bei Kommoden und auch so ein bisschen bei Schubkästen und sowas. Das findet man hier. Das findet man auch im Großen mal an Balken. Dann ziemlich einfach meist. Ja, und wenn man sich mit der ganzen Sache ein bisschen auseinandersetzt, dann kommt man ziemlich schnell auf Bücher, wo japanische Holzverbindung gezeigt sind, und dann fragt man sich nur so, what the fuck, was geht denn hier ab? Ein ganz anderes Level. Also die ganze Art der Holzbehandlung in Japan ist ein ganz anderes Level einfach. Alleine schon die Werkzeuge, die benutzt werden. Handgeschmiedete Hobel, handgeschmiedete Stemmeisen aus höchster Qualität, einen tollen Stahl, der sich super nachschärfen lässt, Carbonstähle meist. Ja, und dann in wunderschöne Hobel auch eingebaut. Und das Witzige auch alles, die ganzen Philosophien sind komplett entgegengesetzt dem, was wir hier im westlichen Raum damit gemacht haben. Bei uns ist eine Säge meistens auf Stoß und bei denen ist eine Säge auf Zug, was viel angenehmer ist. Ein viel dünneres Blatt ermöglicht, einen viel feineren Schnitt, ist viel angenehmer zu sägen. Ja, ganz andere Philosophie. Also so, und wenn man diese Holzverbindung anfängt jedenfalls, dann holt man sich so ein Buch, so, da sind Holzverbindungen drin, und dann guckt man sich das an, dann werden die auch erklärt, und dann versucht man das halt zu reproduzieren. Und das, und dann merkt man so, boah, da kannst du dich Tage, Wochen, Monate, Jahre mit beschäftigen und siehst da Sachen, wo du denkst, das werde ich wahrscheinlich in Jahren nicht können, und das ist super interessant, einfach so für jemanden, der sich für den Werkstoff Holz interessiert und eben sowas zu bauen. So, und dann sehe ich diese Häuser und dann sehe ich diese Häuser, die mit diesen Techniken bauen. Im typischen japanischen Haus sind ja diese Holzschiebewände. Jetzt frag mich bitte nicht nach dem japanischen Namen, habe ich gerade nicht hier griffbereit. Die ja mit Papier bespannt sind und so die Räume ein bisschen abtrennen. Ne? Und das ist alles immer sehr leicht und ist immer so. Und diese Verbindung und so, die sind da natürlich auch drin, und aber auch in den Häusern per se. Und ja, die Japaner achten halt unfassbar auf die Qualität der Hölzer, wenn sie ihren Wohnraum bauen. Und die schönsten, die werden dann natürlich ausgesucht für den Wohnbereich, und dann für den Boden wird natürlich der schönste Holzboden dann aus irgendeinem edlen Holz oder so gemacht. Und natürlich da, wo keiner hinguckt, da darf es dann natürlich billiges Holz sein. So, ist auch okay. So. Also diese Philosophie hat mich schon mal gepackt, als ich dann auch in der Ausbildung war. Da war ich ja auch noch nicht so alt. Und da habe ich mich dann so damit beschäftigt und habe ich wieder gemerkt, so, boah, die Japaner, unfassbar. Und da habe ich mich da mal so ein bisschen reingekuschelt und mir das angeguckt. Und auch ganz viele dieser Werkzeuge dann auch so mir, oder viele nicht, aber so einige so dann mal gekauft und damit gearbeitet und gemerkt so, ja, komplett andere Philosophie. Also zum Beispiel ein deutscher Hobel, hast du vielleicht mal gesehen, der wird so geschoben, ne, nach vorne, der wird so gestoßen und ist ziemlich hoch und ja, ist so auf Druck. So. Und japanische Hobel, die sind viel, viel flacher und die werden gezogen, also genau in die andere Richtung, das heißt auf dich zu. Und die Japaner machen das auch meistens alles im Sitzen auf der Erde. Also in der japanischen Werkstatt hast du gar nicht so diese Werkbänke, sondern es findet eigentlich alles auf der Erde statt. Die sind auch zierlicher, die sind auch kleiner, die sind sehr schlank und die sind anscheinend auch sehr beweglich, und das hält ja auch beweglich, und die machen das so seit Tausenden von Jahren. So, seit es gibt in Tokio eine Firma, die baut Tempel in Tokio, und die Firma ist ein Familienbetrieb seit 1000 Jahren. Also wirklich eine 1000 Jahre alte Firma, und die gibt es heute noch. Sowas zum Beispiel findest du hier auch nicht. Also so einfach Traditionen weitergeben. Ja, dann diese Achtsamkeit in der Art, die Werkzeuge herzustellen. Das überträgt sich übrigens dann natürlich auch in den handwerklichen Bereich oder in den Kochbereich. Wenn wir von Sushi-Köchen gehen, habe ich mich darum beschäftigt. Dann habe ich Sushi gemacht. Also mich sehr viel daran, habe mich sehr viel rein verliebt. Und diese auch da wieder so diese Achtung vor dem Werkzeug, Achtung vor dem Schmied. Schmied hat in Japan natürlich eine ganz hohe Kultur, eben aufgrund Geschichte und Kultur, aufgrund der Samurai. Der Schmied war nicht irgendwer, der hat halt Klingen hergestellt, die was konnten, und das Wissen war ja sehr, sehr, sehr weitreichend. Da mussten bestimmte Stähle geschmiedet werden, die mussten sehr viel können, die müssen weich genug sein, damit sie nicht brechen, und hart genug, damit sie eben alles durchschneiden. Und es gibt wahnwitzige Beispiele dafür, was für Schwerter geschmiedet wurden. Es gehören auch viele Schwerter heute noch zum Nationalerbe in Japan, die ausgestellt sind in Tokio. Im Museum, da gibt es viele, viele, die verehrt werden als die Schwerter schlechthin und als das Zeichen für Japan und auch als das, ja, was sie waren, eben Schutz auch und nämlich der Familien, die eben da zu diesem Shogunat gehörten oder zu dem, wo eben gelebt wurde und wofür die Samurai ja auch gekämpft haben, so. Aber eben natürlich auch für Stärke und ja, und auch für, wie soll ich das sagen, also so eine Art des Lebens eben mit Purpose, ne? So, das ist ja das, was wir heute Ikigai nennen. Das ist so der erste Punkt hier auf meiner Liste, den ich mal kurz erzählen will. Das ist eben dieser Sinn für ein purposevolles Leben, also für ein Leben mit einer bestimmten Bestimmung und mit einem bestimmten Sinn dahinter, wo man sagt, okay, das bin ich. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde, den ich heute auch im Coaching oft entwickeln muss noch bei meinen Klienten, weil die eigentlich gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, weil du gar nicht weißt, wer du bist, also zwei verschiedene Sachen, aber die beide schlecht sind, aber wenn du gar kein Ziel hast, wo du hin willst, sagen wir mal auch nur für die nächsten 5 Jahre, dann weißt du gar nicht, wie du deine Handlungen danach ausrichten sollst. Und dann weißt du auch gar nicht, was zahlt jetzt auf mein Ziel ein und was nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Klar, wenn du jetzt fitter werden willst und willst in 5 Jahren Marathon laufen, dann zahlt darauf ein, dass du irgendeine Tätigkeit machst, wo du eben, wo du mehr läufst oder so, oder wo du ein Training machst, was darauf einzahlt. Wenn du jetzt jeden Tag ins Gym gehst und hebst schwere Gewichte und kriegst dicke Beine und dicke Arme und einen dicken muskulösen Körper, dann wird das nicht unbedingt einzahlen auf dein Ziel, dass du Marathon laufen willst. Das heißt, dann gehen die beiden Dinge eben auseinander. Also das, was du tust, macht dann keinen Sinn für das, was du willst. So, dann kann man eben fragen. So, also als Beispiel so. Und Ikigai ist eben dieser Sinn, eben auch so ein meaningvolles Leben zu führen. Das ist das, wonach die sich ein bisschen ausrichten, die Japaner. Das hat 5 Komponenten. Und habe ich auch schon öfter erzählt, also die Sachen sind, es geht halt darum, zum Beispiel um im Hier und Jetzt zu sein, das ist einer dieser Punkte, Nachhaltigkeit zu leben ist einer der Punkte, dann gehört dazu, das Schöne in kleinen Dingen zu finden, eben die Tasse Tee, also nicht zu sagen, boah, ich brauche jetzt aber den teuren Wagen oder irgendwie ein Riesenziel, sondern eben wirklich diese ganz kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Das gehört dazu. Und ja, das sind einfach schöne Sachen, wo ich finde, wo ich mich immer drin wiedergefunden habe und wo ich gemerkt habe, so, oh ja, das macht Sinn, wenn man so einen Leitfaden hat und wenn man das mitbekommt im Leben, dann ist das eine Sache, wo ich sage, oh, cool, da kann man sich ein bisschen dran ausrichten. Das habe ich immer gefühlt und das habe ich jetzt über die letzten Jahre halt versucht, in mein Leben zu integrieren und das, ja, immer mehr dem nachzukommen. Das ist, wenn man in der westlichen Kultur groß geworden ist, erstmal gar nicht so leicht. Aber ja, da kommt man, also mit der Zeit kommt man da schon ganz gut ran. Und mir tut das unfassbar gut. Dazu gehören einige Dinge, die ich tue, die eben auch zu diesem japanischen Lifestyle gehören. Einer davon ist zum Beispiel auch Ishiki. Das ist sozusagen ein Awareness. Oder also im Hier und Jetzt, im Present zu sein, ne? Also wirklich achtsam zu sein mit seinem Umfeld und ja, das Meditation gehört dazu. Die schärft das, dass man irgendwo sitzt und nimmt dann eben auch wahr und lernt auch irgendwie alles wahrzunehmen. Also einfach wirklich wach hier zu sein und die Gedanken auch ein bisschen im Griff zu haben, dass die einen nicht ständig vortragen, sondern auch mal so sagen, wie geht's mir gerade? Ist es hier warm, kalt, dies, das, alles? Was höre ich, was rieche ich, wie fühle ich mich, was macht mein Körper, wo will mein Geist hin, was sehe ich, was genieße ich auch, wenn ich sehe und so. Also diese komplette Awareness. Das gehört halt dazu, im Japanischen nennen sie das Ishiki und finde ich eine sehr schöne Sache. Eine Sache, die ich auch sehr schön finde, eine Sache im Japanischen, das ist Wabi-Sabi. Wabi-Sabi beschäftigt sich nicht, aber ist sozusagen, ja, das Schöne im Imperfekten wertzuschätzen. Also, ihr kennt vielleicht die Technik Kintsugi, das ist, wenn eine Schale kaputt ist, dann wird die nicht weggeworfen, dann wird die mit so einem Goldkleber geklebt Und dann hat man die Schale oder die Vase oder was auch immer wieder zusammen mit diesen neuen Bruchstellen und mit diesem goldenen Kleber. Und dann wird da ein ganz anderes Objekt draus, letzten Endes. Etwas, was eigentlich imperfekt ist, weil ja die Perfektion der schönen Schale hin ist, aber dadurch interessant wird und auch zu schätzen. Also das wird dann was Neues. Es ist übrigens auch eine schöne Metapher, finde ich, eben gerade auch hier im Coaching, wenn man anfängt, sein Leben, was vielleicht so ein bisschen in Scherben liegt oder was man auch absichtlich in Scherben schmeißt, weil man nämlich sagt, hier passt alles nicht und ich muss es neu machen, dann nach und nach wieder neu zusammensetzt und hinterher hat man dann so eine Schale oder hat man dann so ein neues Ich, was dann eben mit diesem Goldkleber ist und das ist dann ja imperfekt vielleicht, aber vielleicht viel schöner als vorher, wahrscheinlich. Ich finde es schöner, so. Und ja, deswegen habe ich das auch auf meiner Homepage hier oder da mal so ein bisschen als Anzeichen für Wabi Sabi. So, das finde ich ganz schön. Ja, ein weiterer Lifestyle, den die Japaner gerne machen, den ich unheimlich wichtig finde für mich, das ist einfach Shirin-Yoku. Das nennt sich Waldbaden oder auch Verbindung mit der Natur. Shirin-Yoku, dieses wirklich in die Natur gehen, kleinen Rucksack mit, und dann wirklich stundenlang auch in die Natur gehen, die achten, da zu sein, da zu sitzen, Bäume anzugucken, da drin zu baden, das aufzunehmen. Ist für mich ein super wichtiger Tag in meiner Daily Routine. Also ich versuche jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen das irgendwie eine Stunde zu machen. Und wenn ich ganz früh aufstehe, dann auch zwei. Hilft mir super gut, mich zu regulieren. Ich habe ja ADS. Ich würde mal sagen, mittlerweile in der geschwächten Form, einfach dadurch, dass ich so viele Dinge geändert habe, was ich alles positiv aushalte, und das zahlt sich definitiv sehr, sehr aus. Also wenn jetzt wegen dem Thema bei mir im Podcast bist zum Beispiel, dann das ist auf jeden Fall etwas, sich regelmäßig an der frischen Luft in der Natur aufzuhalten, zu bewegen, auch nur zu sein, einen Tee zu trinken, nimm dir was zu essen mit, setz dich dahin, nimm nichts mit, sitz auch mal nur so. Ohne Handy, ohne Kopfhörer, da dann Ishiki machen, also sozusagen die Awareness, was ist hier los, was höre ich, was sehe ich, was rieche ich. Klingt alles ein bisschen langweilig, ist es aber nicht. Wenn man in Wirklichkeit da ankommt und gerade heute im stressigen Alltag von vielen Menschen, ist das eigentlich ein super guter Gegenpol. Und ich merke halt, wenn ich das morgens mache, stellt mich das auf gewisse Weise auch für den Tag auf. Und wenn ich so viele Schritte gehe, ich bin auch viel dann erstmal am Gehen, eine Stunde oder so, dann hat mein Schrittzähler auch schon ganz gut zu tun morgens. Das heißt, ich starte schon echt positiv hier mit meinem Bewegungsring sozusagen oder mit meinen Bewegungszielen in den Tag und bin wirklich auch frisch, weil dann kann das Gehirn auch so langsam aufwachen und ich mache das alles vorm Frühstück. Also dann erstmal los und dann kannst du erstmal einen Tag starten und die Benefits davon sind riesig. Was passiert im Körper, ich werde darüber nochmal vielleicht einen Podcast machen, oder ist wichtig, also da passiert sehr viel, nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach einer halben Stunde gehen, wie sich deine ganzen Hormonlevel regeln, einpendeln, eben Hormone ausgeschüttet werden, die dir gut tun und, du klarst auf, dieser Gehirnfock geht weg, dein Tag-Nacht-Rhythmus stellt sich ganz anders ein, du hast Vitamin D, du hast Tagesluft, du siehst die Morgensonne, riesiger Faktor, dann machst du vielleicht noch irgendwo Übungen. Ich habe im Sommer ganz viel dann ein bisschen Tai Chi gemacht, hier so auf so einer Rasenfläche. Da kannst du dich grounden, barfuß stellst dich mal rauf hier im Park. Da kommst du wieder und das ist ein Riesenvorteil. Ist etwas, was absolut underrated ist, kostet nichts und kann ich nur sehr empfehlen. So, ein weiterer Punkt, den ich ganz, ganz hoch schätze, ist Kanso. Das kann man eigentlich übersetzen mit Minimalismus. So. Das heißt, ganz wenig Dinge haben, deinen Wohnraum sehr, sehr minimalistisch halten. Das ist jetzt für Menschen, die damit noch nichts zu tun gehabt haben, erstmal befremdlich, weil viele Menschen haben viele schöne Dinge in ihrem Wohnraum und finden das auch toll. Hatte ich früher auch. Mein ganzes Haus war voll mit Dingen. Und jetzt aber auf meiner Reise hin zu mir und wo ich mehr Ruhe brauche und wo ich vor allen Dingen auch festgestellt habe, ich habe ADS, wo ich jetzt diese ruhige Umgebung geschaffen habe und angefangen hat, alle Dinge rauszunehmen, die hier nicht reingehören oder die ich hier nicht möchte und ganz, ganz minimalistisch mich anzurüsten, auch in den Farben, habe ich gemerkt, dass das einen unfassbar hohen Effekt hat auf das ADS, auf meine Ruhe, auf meinen Fokus. Denn in dem Moment, wo du im Außen keine Ablenkung mehr hast, hat dein Gehirn oder hat dein Selbst eigentlich gar keine andere Chance, als sich automatisch auf deinen Innenzustand zu konzentrieren. Das heißt, du sitzt hier und guckst eben nicht auf ein Bild, was dir die ganze Zeit eine Frage stellt, nämlich was siehst du, was gefällt dir an mir, was gefällt dir nicht an mir, was verbindest du mit mir, welche Gefühle verbindest du mit mir. All dieses passiert, wenn du Gegenstände anguckst, die in deinem Wohnraum sind, die du gekauft hast und dahingestellt hast, weil du es vielleicht irgendwie schön findest oder wie auch immer, aber jeder Gegenstand macht was mit dir. So. Und jeder Gegenstand ist auch nicht unbedingt positiv und schon gar nicht, wenn er gekauft wurde zu einer Zeit, wo du vielleicht noch nicht in dieser Veränderung warst. Wenn du jemand anders werden willst, empfehle ich dir, Kanso ist eine der Philosophien oder Minimalismus, der unfassbar viel für mich. Du wirst dich damit auseinandersetzen, du wirst auch immer finden, eigentlich bei allen Menschen, die so eine Transformation durchgemacht haben und die hin zu sich sind, wirst du immer finden, dass die einen sehr minimalistischen Lebensstil haben. Und da kommst du auch in Wohnungen rein, die sind ziemlich für andere so kühl und seelenlos und so. Ja, die würden jetzt auch sagen, ah, hier ist ja gar nichts drin und so. Ja, das ist für einen Geist, der bei sich drin auch noch nicht aufgeräumt hat, ist das erstmal schwer auszuhalten. Und für jemanden, der aber innerlich aufgeräumt ist und in Ruhe ist, auf den wirkt das zusätzlich unfassbar beruhigend und auch sehr inspirierend. Weil da entsteht dann Raum für überhaupt erstmal zu createn, nachzudenken. Was will ich überhaupt? Weil eben die ganzen Sachen in deinem Umfeld nichts von dir wollen. Da ist vielleicht eine schöne Vase mit einer Blume. Die Japaner machen das ja auch, dass sie teilweise so Blumenarrangements machen, die sehr minimalistisch sind. Eben deshalb, es ist eben kann so auch, die Natur eben so zu schätzen, wie sie ist, und dazu brauche ich halt nicht so einen riesen Blumenbouquet, sondern vielleicht nur eine Blume. Das ist halt genau der Gegenteil zur westlichen Kultur mit diesem Maximalismus, würde ich mal sagen. So, also sehr, sehr interessant, hat sehr, sehr viel für mich gemacht, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Generell auf dieser ganzen Reise in ein entspannteres, weniger Stress, hin zu mehr Ruhe, Gelassenheit, Ausgeglichenheit, das wirkt alles unfassbar auf dich ein. Decluttering, also deine Wohnung zu entrümpeln, aufzuräumen. Ja, in dem Punkt hier, na klar, ich erwähne es wieder, Marie Kondo, guck dir das mal an, interessant, guck, was es mit den Menschen macht. Wenn es da irgendwo eine Folge gibt, guck dir die mal an. Ich glaube, auf Netflix musst du mal gucken, was das mit den Menschen macht. Und ich kann das nur bestätigen, wenn ich in eine Wohnung gucke heute, und dann kann ich dir eigentlich ziemlich genau sagen, wie es in den Menschen auch aussieht oder warum die sich auch so fühlen in diesem Umfeld. Und wenn man das dann mal wegnimmt und da mal aufräumt und das macht, dann erkennen die Menschen erstmal, welchen Impact ihr Umfeld, wo sie wirklich drin wohnen, wirklich auf sie hat. Und wenn du Persönlichkeitsentwicklung machen möchtest und möchtest dich wirklich auch verändern, dann muss dein Umfeld, das ist jetzt ein Zitat von Marie Kondo, das widerspiegeln, was du werden willst, dein zukünftiges Ich oder das, was heute für dich zählt. Es darf nicht mehr widerspiegeln, wer du früher warst. Das ist einer der Gründe, warum ich alles aus meinem alten Leben losgelassen habe, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich alles irgendwie nur ein Auftrag, also alle Dinge, die ich hatte, nur dafür da waren, vielleicht gesehen werden zu wollen, gemocht zu werden oder ein Loch zu füllen bei mir, was ich nicht füllen konnte, egal wie viel ich gekauft habe. Und ich habe viel gekauft und ich hatte viele Dinge, viel zu viele. Hätte ich gerne mein Geld wieder heute. Es tut mir auch leid, dass ich das für meine Familie gemacht habe oder dass ich da, ja gut, aber das kann man halt nicht ändern. Das war halt damals so. Ich wusste ja auch nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich kann dir sagen, wenn deine Wohnung voll ist mit Dingen und Sammlerstücken und sowas und gerade sammeln, ein Riesenthema, können wir ganz lange, mache ich mir nochmal einen eigenen Podcast zu, glaube ich. Auf jeden Fall. Das alles hat einen Purpose. Also die Dinge, die du gekauft hast, sind nicht einfach nur Dinge, die du schön findest. Die hast du aus ganz, ganz vielen Gründen gekauft. Vieles davon ist traurig, vieles davon ist Trauma, vieles davon ist gesehen werden wollen oder eben meinen, ich brauche das, dieses Brauchen für irgendwas. Meistens Selbstwert auch, viele Selbstwertthemen. Unreflektiertes Kaufen und ja, bin ich in jedem Punkt schuldig. Also habe ich alles gemacht. Und seit ich das losgelassen habe, kann ich dir sagen, unfassbar befreiend.
erstmal, und du kommst auch in so einen Rausch, dass du sagst, ich will doch gar nichts mehr. So, ich bin froh, wenn ich, weil diese Dinge immer was von mir wollen. Die wollen benutzt werden, die liegen da, die gucken dich an, dann, wenn du sie nicht benutzt, dann kriegst du ein schlechtes Gewissen. Also, ja. Warum, ein Einspruch, den ich gelesen habe, den fand ich sehr interessant, den möchte ich hier auch nochmal wiedergeben. Warum scheint Minimalismus heute so radikal? Weil wir das Exzess so normalisiert haben. Wir haben den Exzess, viele Dinge zu haben, total normalisiert. Beziehungsweise es ist eigentlich die Doktrin, es ist die Religion geworden. Natürlich, absolut vom Kapitalismus getriggert, angezündet. Das ist nicht das, was wir Menschen wirklich brauchen und wollen. Ein Beispiel, so mal von früher ein bisschen. Ich war jetzt gerade viele Wochen in der Schweiz und da war ich in einem Museum, wo eben alte Häuser, Hütten nachgebaut wurden oder eingebaut wurden. Also sie waren original, wurden dann wieder aufgebaut in einem Museum, konnte man sich angucken, wie die Menschen früher gelebt haben in der Schweiz. Das war ein Raum, der hatte vielleicht 20, 25 Quadratmeter, mehr nicht. In der Mitte ein riesen Kachelofen, aber auch nicht sonderlich schick, eher sehr schlicht. Also kein Prunkstück oder so. Dann rechts daneben eben direkt am Ofen das Bett. So ein ganz kleines Fenster zum Rausgucken. Dann so ein Minischrank, eine Mini-Kommode, so eine Aussteuerkommode, kennt man von früher, wo eben die Bettwäsche drin war und noch zwei Klamotten. Und dann hattest du eben den Lebensraum mit einer großen Esse, also mit einem relativ großen offenen Feuer, mit einem darüber riesen Dampfabzug sozusagen, Rauchabzug, wo dann eben riesige Töpfe und alles waren, wo eben gekocht wurde und gegessen wurde. Und so einen Tisch, so einen typischen Küchentisch mit so einer Eckbank. Ja, und das war sehr, sehr klein und so haben die Schweizer gelebt und das war es eigentlich schon. Also so ein Raum, anderthalb Räume und alles da drin. Und die Dinge, die da waren, die Leute wirklich hatten, das war authentisch, haben die auch geschrieben, das ist ja so eine authentische Ausstattung, das war ungefähr so die Menge auch an Dingen, die die Leute hatten, das war sehr überschaubar. Da konntest du sehen, das waren die Töpfe, das waren ein paar Werkzeuge, es waren dann auch mal nochmal eine Lampe und zwei Kerzen und dies und das. Bisschen Werkzeug, auch vor allen Dingen vielleicht dann mal für die Hobbys noch irgendwie was zum Schnitzen oder so, aber das war's. Sehr, sehr, sehr minimalistisch. Klar, weitere Werkzeuge draußen im Stall und so, aber in der Wohnung selber, da war nichts. Und da habe ich so gedacht, cool, irgendwie cool, irgendwie auch cool. Alles analog, brauchst keinen Strom und irgendwie, ja, ist ja alles da. Also, was brauchen wir eigentlich? Also auch was Tolles, was ich auf diesem Weg gelernt habe. Möchte ich sehr empfehlen, macht unfassbar ruhig, friedlich, entspannt und spart Geld. Das heißt, du senkst die Kosten für das, was du wirklich brauchst, musst nicht mehr so viel arbeiten. Und wenn du es nicht wirklich brauchst und bekommst es dann, ist es doppelt schön. Aber wenn du es eben nicht bekommst, ist es deswegen überhaupt kein Problem. Und das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Kann ich dir empfehlen. Also okay, Minimalismus oder Kanso im Japanischen. So, und als letztes habe ich hier noch auf meiner Liste, was ich ganz toll finde, das ist Kaizen. Kaizen ist eben dieses, dass man kontinuierlich an sich arbeitet, besser zu werden. Bestes Beispiel. Der hat es da, glaube ich, ein bisschen geklaut. Das will ich nicht unterstellen. Hat er nicht geklaut. Aber ja, James Clear, Atomic Habits. So. Die 1%-Methode. Das ist eigentlich Kaizen. So. Jeden Tag an sich arbeiten, ein kleines bisschen besser zu werden. In dem, was man macht, vielleicht als Job, vielleicht auch als Mensch besser zu werden. Jeden Tag ein bisschen an sich zu arbeiten, zu sagen: Mensch, ich will liebevoller werden, ich will mehr geben, ich will freundlicher werden, ich möchte mehr lächeln, ich möchte mich auch gesünder ernähren. Ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich in jedem Punkt immer so ein bisschen verbessern. Aber nur halt so ein bisschen, aber kontinuierlich. So, finde ich ganz toll. Und ist auch eins der Bücher, muss ich ganz ehrlich sagen, auf meiner Top 5. Wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung anfängst, liest das Buch ziemlich am Anfang. Das tut dir gut, weil du nimmst den Druck raus, dass du irgendwas machen musst, was einen riesen Erfolg dann hat in deinem Leben und sich sofort auswirkt, sondern du kannst mit vielen kleinen Dingen, vielen kleinen Veränderungen, vielen neuen Habits, kleinen Habits, die auf dich einzahlen und so, kannst du unfassbar viel erreichen in der Zeit, über die Zeit. So, lässt du die Zeit für dich arbeiten und you've got time. So, das möchte ich noch anhängen. Du hast Zeit. Die Dinge passieren. Mach was neu. Lern neue Habits. Und ist auch egal. Du musst es auch nicht, vor allen Dingen Perfektionismus mal loslassen und mal sagen, okay, das dauert. Und irgendwann merkst du, oh, auf einmal passiert das automatisch. Und auf einmal improvest du auch. Und auf einmal merkst du auch, du hast dich verändert. Du bist nicht mehr der wie vor einem Monat, du bist nicht mehr der wie vor einem Jahr, du bist schon gar nicht mehr der wie vor 5 Jahren. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und das ist etwas, wo die Japaner nach streben. Das Kaizen ist da halt einfach so in der Kultur drin. Selbst, ich hab eine tolle Doku gesehen, die kann ich dir empfehlen. Und zwar ist die auch, glaube ich, überall zu finden. Und zwar geht es um das beste Sushi der Welt. Nicht Ichiro, aber ähnlich heißt der Koch. Und es gibt in Tokio einen ganz kleinen Sushi-Laden. Da ist auch Obama mal hin, als der Präsident wurde und nach Japan gekommen ist, hat der gesagt, so, da möchte ich gerne mal Sushi essen. Und da ist ein ganz alter japanischer Sushi-Koch. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Müsst ihr mal googeln, findet ihr sehr schnell. Und darüber gibt es eine Doku und einen Film. Und da kannst du Kaizen sehen. Das ist jemand, der sagt so, der ist über 90 und macht schon irgendwie 80 Jahre gefühlt Sushi. Also der war sehr früh schon in der Lehre. Und da beim Sushi ist es ja so, da machst du 5 Jahre eine Sache und dann lässt er dich da vielleicht mal vor Publikum das machen oder für die Gäste. Also dieses Improvement immer wieder weiter, immer noch mal irgendwie, da sagt nie einer, ich bin fertig. Und auch dieser beste Sushi-Koch der Welt mit 92, der sagt dann nicht, ja, ich bin der Tollste hier schon seit 30 Jahren, sondern der sagt immer noch so, ja, ich glaube, ich kann das ganz gut mittlerweile. Also, ich finde es einfach toll. Es nimmt auch das Ego so weg. Gleichzeitig baut das auch ein Ego auf. Man sieht schon, dass die natürlich auch so, ne, die Japaner haben natürlich auch Stolz und da ist auch ein bisschen Ego dabei. Das ist auch okay. Aber es ist trotzdem dieses Humble zu sein und zu sagen, immer wieder Anfängergeist, immer wieder zu sagen, nee, ich kann mich noch verbessern, ich mache das auch. Das finde ich toll. So, wollte ich euch mitgeben. Das ist so ein erster Teilausflug hier nach Japan. Es gibt noch ganz viele andere tolle Dinge, die ich in der japanischen Kultur toll finde. Ich mache ein bisschen Iaido. Das ist so die Kunst, das Schwert zu ziehen. Das ist ja auch eine tolle meditative Sache. Und das ist eigentlich dafür da, sein Ego zu zerschneiden. Das ist so eine ganz tolle Sache. Ich liebe Langbogenschießen, zeremoniell auch sehr. Auch eine sehr coole Sache, die die Japaner machen. Die machen ganz viele tolle Sachen. Also da können wir noch drüber reden. So werden wir noch. Das war heute ein erster Ausflug. Wenn dich das alles interessiert, guck dir das mal an. Ich finde da sehr viel drin. Vor allen Dingen auch sehr viel, ja, mal so ganz andere Sichtweisen aufs Leben und so neue Konzepte, andere Konzepte. Und ich finde, ich habe da sehr viel von integriert in mein Leben. Und ja, vielleicht macht es dir ja auch Spaß. Dann freue ich mich auf ein Feedback. Ansonsten, klar, ne, wenn was ist, melde dich bei mir, wenn du jetzt angetriggert bist und sagst, oh, müssen wir reden. Ne, meine Erstgespräche sind immer gratis und kostenlos und ja, können wir auch über Japan reden. Auf jeden Fall, habt eine schöne Woche, habt euch lieb und auf bald, euer Tai. Ja, und das war's für heute und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.